Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und wie zu Beginn immer der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus die Underlyings, an denen wir, ja, oder die wir heute besprechen, an denen sind wir vielleicht direkt beteiligt, dann sagen wir das zu, wenn wir indirekt beteiligt sind, dann vermutlich ziemlich sicher über Konstrukte wie den MSCI World oder ähnliches. Und damit schönen Vormittag, Herr Zörer. Wir nehmen das Ganze am Freitag, den 27. Februar um 11.11 Uhr auf. Das nur als Zeitstempel. Wie geht es dir heute?
Saludos, mir geht's ein bisschen durch den Kakao gezogen. Gestern eine lange Nacht gehabt mit guten Freunden und dementsprechend bin ich in so frühen Morgenstunden noch nicht ganz fit.
Du hast weitere Freunde außer mir. Wer hat dir das erlaubt?
Ja. Ja, du bist dann oft gemein zu mir und dann muss ich ausweichen.
Ja, war Wahnsinn. Unfassbar. Na, das hat Folgen, das hat Folgen. Gut, wir haben heute wieder spannende Themen für euch mitgebracht. Wir werden natürlich über die Zölle noch ein wenig plaudern. Das haben wir ja in der letzten Live-Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, um ein paar Stunden versäumt. Dann werden wir uns den Video-Earnings anschauen. Wir werden ein bisschen über die Dividendenaktien im DAX plaudern und über Sektorrotation und was uns sonst noch so in den Sinn kommt. Wie ich dich kenne, werden wir auch über Gold und Silber und Co. ein bisschen plaudern. Lass uns einmal anfangen mit den Zöllen. Da müssen wir ein bisschen was nachholen. Circa 2, 3, 4 Stunden, nachdem wir die Podcast-Folge beendet haben, hat das Supreme Court die Zölle gekippt sozusagen. Donald Trump hat dann jetzt ein anderes Gesetz hergenommen, hat 10 oder 15, man weiß es glaube ich nach wie vor nicht so ganz genau, Zölle wieder verteilt. Es gibt schon Meinungen, dass das auch wahrscheinlich eher nicht halten wird. Da ist man sich jetzt nicht ganz so sicher wie bei den vorherigen Zöllen. Was denkst du zum ersten wirklich großen Debakel von Donald Trump? Weil das war ja eigentlich sein Supreme Court und gerade die zwei Richter, die er nominiert hat, sind ihm sozusagen in den Rücken gefallen. Was ist da dein Take dazu, Dominik?
Ja, es ist halt irgendwie bezeichnend für die Situation. Also seine Macht schwindet halt und es bröckelt. Und jetzt ist auch einiges in den Epstein-Files wieder rausgekommen, was wirklich nicht sehr positiv ist für ihn. Und Schwierig. Also es dreht sich da einiges gegen ihn, einiger Wind, der da gegen ihn bläst und so auch bei der Zollthematik. Ein riesiges Kasperltheater ist es und natürlich für die Börse schwierig, weil es Ungewissheit bedeutet wieder. Also es bedeutet Ungewissheit, dementsprechend Einkaufsmanager-Index wird das sicher ein Thema sein. Was sollen die strategischen Einkäufer machen? Mit welchen Zöllen ist zu rechnen? Müssen die Firmen Rückstellungen bilden, falls sie da irgendwas nachliefern müssen, nachzahlen müssen? Muss die USA die bereits bezahlten Zölle zurückzahlen? Ein großes Thema. Schwierig. Also ich sehe es sehr schwierig.
Ja, und vor allem wieder der Endkonsument ist der drauf sitzen bleibt. Wahrscheinlich, weil selbst wenn die USA die Zölle zurückzahlen, dann werden sich das die Produzenten bzw. die Importeure wahrscheinlich eher unter den eigenen Nagel reißen, nehme ich mal an. Und das ist doppelt schlecht natürlich für die Konjunktur. Plus sein Helikoptergeld, das er da verteilen wollte, den Zollbonus sozusagen vor den Midterms, der scheint ja auch zu wackeln. Also wirklich keine leichte Sache im Moment für ihn. Was für mich schon ein bisschen beruhigend ist, ist, dass wenn schon die Gewaltenteilung nicht mehr ganz so da ist in den USA. Also die Exekutive scheint er ja wirklich im Griff zu haben, wie man auch an den Epstein-Files sieht. Aber die Judikative scheint noch halbwegs zu funktionieren in den USA zumindest. Das ist zumindest einmal ein positives Beispiel. Und wie du sagst, ja, die Unsicherheit bleibt. Das ist natürlich für die Börse immer per se schlecht. Und deswegen glaube ich auch, dass da endlich mal ein ordentliches Gesetz mit den beiden Häusern gemacht gehört. Warum er das nicht von Haus aus gemacht hat, verstehe ich auch nicht, aber ja, man wird sehen und die Midterms werden dann vielleicht ja sowieso das Ende seiner Präsidentschaft mehr oder weniger einläuten, zumindest der diesjährigen, weil wenn da wirklich die Demokraten an die Macht kommen, dann ist er halt extremst eingeschränkt.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Midterms gut hinausgehen.
Ja, bis dahin passiert noch viel, man weiß es nicht, aber momentan sieht es auf jeden Fall schlecht aus. Ja, also mal schauen, was sich da dann so tut. Die EU hat ja auch ihre Ratifizierung des Deals zurückgezogen. Also da ist jetzt wieder mal hinter den Kulissen wahrscheinlich ganz viel Diplomatie gefragt. Wir werden es dann nach und nach sehen. Super. Dann, oder hast du noch was zu dem Thema?
Okay. Man muss beobachten, wie es weitergehen wird. Da jetzt irgendwelche Prognosen anzustellen, ist schwierig.
Alles klar. Sehe ich auch so, absolut. Dann lass uns rübergehen zu Nvidia. Du bist ja Dauershort in Nvidia, habe ich gehört. Und
das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja die nächste Lüge. Das ist ja die nächste.
Die nächste depperte Frage. Ja, nein, Spaß beiseite. Nvidia hat Zahlen geliefert, die sensationell waren. Also man hat Umsatz und Gewinn, hat man die Erwartungen erneut geschlagen. Aber der Ausblick fürs nächste Quartal war nur im Rahmen. Die Aktie hat nachbörslich verloren, hat am nächsten Tag verloren. 4 oder 5%. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt am Ende geworden ist. Tut auch nicht viel zur Sache. Es war wie immer mal ein Non-Event für mich. Also Nvidia liefert weiter und ich sehe auch momentan nicht, wenn ich mir die CapEx anschaue, der großen Amazon, Google, Meta, dass das irgendwie ja, weniger werden sollte. Plus man hat die China-Karte in der Hand, da hat man noch gar nichts hinverkauft, auch diesmal nicht. Wird man wahrscheinlich auch nicht. Die Chinesen werden es wahrscheinlich jetzt von ihrer Seite unterbinden, aber das wäre noch so ein zusätzlicher Joker. Also ich sehe auch mittelfristig zumindest die nächsten ein, zwei Quartale Nvidia jetzt nicht wirklich in Probleme gekommen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke generell ist der Markt austoppt. Speziell jetzt nicht auf Nvidia bezogen, aber Nvidia wird da genauso mitgezogen. Die Ausblicke immer weiter in den Himmel zu treiben, ist meiner Ansicht nach einfach nicht mehr möglich. Die CapEx sind ein großes Thema, wir haben schon oft drüber gesprochen.
Ja.
Ich denke, toppen hier aus. Generell beim S&P, dementsprechend denke ich, dass da jetzt einmal sehr lange keine neuen All-Time-Highs kommen. Das denke ich jetzt.
Absolut. Und wenn man sich ein Video genauer anschaut, dann sieht man ja hier im Chart auch schön, dass man hier schon lange, lange, lange seitwärts läuft mit einem kleinen Top nach oben. Ja, aber im Prinzip war man auf diesem Stand zumindest fast dran schon eigentlich Mitte letzten Jahres. Und seither haben wir hier einen tatsächlichen Seitwärtstrend. Ich habe auch hier die kritische Zone für mich eingezeichnet. Also alles unter $165 wäre dann schon sehr bearish in Nvidia. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Das sehe ich jetzt in den nächsten Wochen nicht kommen, außer es passiert wirklich was mit dem Gesamtmarkt. Wir stehen hier ja angenehm noch entfernt. Wir sind bei 184, das ist doch noch ein Stück weit entfernt von dieser Zone. Aber ja, wie du sagst, es wird wahrscheinlich nicht leichter, das zukünftig zu toppen. Und man muss halt schauen, was Nvidia dann als neues Geschäftsmodell findet, beziehungsweise ein neues Geschäftsmodell, als neuen Umsatztreiber findet, wenn da die Umsätze wegbrechen sollten. Weil wenn das passieren sollte, dann haben wir sicher die bekannte Multiple Compression, die es da gibt. Und dann könnte es ganz, ganz schnell nach unten gehen.
Es ist ja auch immer die Frage, an wen verkauft Nvidia? Nvidia verkauft natürlich sie haben drei große Kunden. Also die meiste Nachfrage passiert von drei großen Kunden und diese drei großen Kunden sind Magnificent Seven Aktien. Und wir haben über die CapEx von den Max Seven schon oft gesprochen. Also es kommt sehr, sehr viel Investitionskapital in den Markt. Sehr viel Research, Development etc., Rechenzentren, die gebaut werden und auf der anderen Seite stehen halt die Einnahmen nicht. Wir haben oft darüber gesprochen, dass Apple hier zum Beispiel anders ist. Apple investiert hier nicht, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt absichtlich ist oder ob das Zufall ist, dass das so passiert, das sei jetzt dahingestellt. Aber Apple könnte hier da der stille Gewinner sein und die Frage ist halt, wer setzt die Chips weiterhin ab bei Nvidia? Es gibt auch große Kritiken, dass der Lagerbestand weiter steigt von den Chips und gerade Chips zu lagern, die schnell alt werden, wo es schnell neue gibt, die besser sind, kritisierst du ja immer und da bin ich absolut auch auf deiner Seite. Also Chips auf Lager zu legen, ist eines der schlechtesten Produkte überhaupt, die man auf Lager liegen lassen kann. Wenn die CapEx nicht dementsprechend auch Einnahmen generieren bei den Max 7, dann wird halt auch irgendwann weniger nachgefragt werden. Irgendwann stehen die Rechenzentren, die man gebraucht hat. Und dann ist die Frage, wer nimmt ab? Und ich sehe das nicht wirklich positiv für Nvidia, mittelfristig. Langfristig ja, wird die Chip-Produktion immer interessant bleiben und wird es Nvidia brauchen, wenn sie nicht überholt werden von irgendwem anderen, der entwickelt. Aber da denke ich, dass langfristig Nvidia ein Gewinner sein wird. Ich glaube aber schon, dass wir mittelfristig eine stärkere Korrektur bei Nvidia sehen werden.
Ja, also wie du sagst, ich kann es kurz einblenden. Die Lagerbestände sind wirklich ein großes Warnzeichen für mich auch. Also man sieht es hier schön in dieser Grafik, das sind die Inventories von Nvidia, die ja 2016 kann man jetzt vielleicht noch nicht zählen, bei 521 Millionen waren, bei 2022 dann bei 3,9 Billionen und mittlerweile bei 20 Billionen angekommen sind. Ich meine, wenn der Umsatz gleichzeitig mitsteigt, das ist ja das, was ich immer sage, dann ist es jetzt nicht so dramatisch. Aber wenn wir uns den Umsatz anschauen, dann dann ist der natürlich auch am Steigen. Aber die Inventories steigen eigentlich schneller als der Umsatz mittlerweile wieder. Man sieht das jetzt hier an dieser grünen Linie, wenn man mal lang drunter geblieben ist. Man war aber, muss man allerdings auch schon sagen, hier schon mal drüber. Aber während man jetzt lang drunter geblieben ist bei den Inventories, steigen die Inventories jetzt wieder schneller als der Umsatz. Und das ist schon etwas, was ich auch als bedenklich halte. Aber gut, solange sie es verkaufen, ist es ja kein Problem. Ich glaube auch, dass das Gedeih und Verderb wird an Videohängern, wie lang halten diese Chips, die sie jetzt produzieren und wie schnell können sie dann wirklich Chips produzieren, die wieder schneller, wieder besser und vor allem aber, glaube ich, und das wird das große Kriterium sein, stromsparender sind. Ich glaube, dass das Kriterium für die nächste Zeit ist und dann könnte es halt durchaus weitergehen, dann sind aber die großen Hyperscaler wieder die Dummen. Also irgendjemand von den beiden, denke ich, man muss der Dumme sein am Ende des Tages, zumindest mal in mittelfristiger Distanz, weil beide in Einklang, dass das so weitergeht, sehe ich ja nicht.
Du wirfst mir ja oft vor, dass ich gerade bei Silber und bei Banken analysiere und glaube, dass die anderen unbewaffnet aufs Schlachtfeld kommen. Und genauso könnte man das hier in dem Kontext sagen, dass Nvidia hat jetzt eine gute Zeit im Licht gehabt. Das bedeutet aber nicht, dass andere nicht auch an Chips entwickeln. Was ist, wenn irgendwer rauskommt mit anderen, mit einem besseren Chip?
Absolut.
Und Nvidia auf einmal die zweite oder dritte Geige spielt. Also,
ja. Absolut, absolut. Und Google hat ja gute Chips rausgebracht, halt in anderen Bereichen als in dem Video im Moment noch. Aber das ist absolut, das muss man in dem Bereich immer als Thema haben, das ist ganz klar. Man sieht es ja an einer Intel, wie schnell es gehen kann. Ja, definitiv. Ja. Also Intel ohne die Staatssubventionen wären ja, glaube ich, schon im einstelligen Bereich, wenn man nicht alles täuscht. Also das.
Gut.
Ja. Mann, also die waren ja schon unten auf mehr oder weniger im Tief auf 17. Also wenn das nicht gekommen wäre, wer weiß, was passiert wäre. Ja, man muss das weiter am Schirm haben. Und ich glaube generell, ich werde morgen vielleicht da ein kurzer Hinweis drauf, haben wir noch Karten, Dominik, für morgen? Ich glaube, ein paar haben wir noch.
Ja, ganz wenige. Zwei, drei Plätze.
Ich werde es heute dir präsentieren, schon vorab mal. Aber ich werde morgen eine Präsentation. Was ist schon wieder? Du bist so ein Rotzer, quit Devils. Also morgen gibt es eine Präsentation über KI und die Auswirkungen von KI. Und das wird mega spannend, weil genau da gehe ich auf dieses Thema auch ein, dass es unter gewissen Szenarien Gewinner und Verlierer gibt natürlich. Und das eine Szenario, also wenn wir jetzt das Best-Case- und das Worst-Case-Szenario zum Beispiel nehmen, das Best-Case-Szenario ist natürlich, dass die Hyperscaler in Kombination natürlich dann mit den Softwareunternehmen neue Produkte auf den Markt bringen, alles weiter wächst, das Wirtschaftswachstum weitergeht und so weiter. Und das Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass die KI die Software zunächst einmal frisst, dann andere Bereiche auffrisst und irgendwann alle gekündigt werden, alle auf der Straße sitzen und niemand sich mehr irgendwas leisten kann. Naja, ist ja so, ne? Könnte ja sein. Ich habe jetzt vom Best Case und Worst Case eben nicht gesagt, dass das mein Take ist. Ja? Aber es ist nicht mein Basis. Ich werde auch morgen mein Basisszenario präsentieren, das eher in Richtung des Best Case geht, aber natürlich kein weit entfernt vom Best Case auch ist, logischerweise. Aber ich glaube schon, dass man da jetzt sehr, sehr drüber streiten kann. Und die Konklusion aus der Geschichte, und über die würde ich jetzt gern auch mit dir, ich verrate die Konklusion jetzt vorab. Also meine Konklusion ist, dass es möglicherweise die Zeit für Buy and Hold vorbei sein könnte, dass vor allem die Zeit von ETF-Sparplänen, die ja nach dem Gießkannenprinzip viele davon ausarbeiten, vorbei sein könnte. Und dass wir in eine Zeit kommen, in der du sehr, sehr selektiv langfristig investieren musst und vielleicht Stockpicking in nächster Zeit doch besser laufen könnte. Und vor allem kurzfristiges Trading, zum Beispiel Swing Trading oder Breakout Trading, sehr, sehr gut laufen könnte in nächster Zeit, indem du auf die richtigen Pferde setzt. Das ist ein Ding, wo du sagen kannst, zumindest ich kann sehr, sehr schnell darauf reagieren. Also das nur so mal als Fazit dahingestellt. Was ist deine
genau
Meinung?
Ketzerischen Aussage.
Zu dieser ketzerischen Aussage, das werde ich jetzt hier nicht aufdröseln. Ich werde dazu, wie gesagt, morgen das genauer definieren und ich werde dann bei einer Stunde Freiheit einen Videocall abhalten dazu. Und für die Trade-Helden gibt es auch einen Videocall dazu, wie ich dazu komme. Aber es ist länger hergeleitet, das Ganze. Du wirst es heute noch erfahren.
Ich glaube, ich muss mir den auch mal anhören, den Videocall, nach lange.
Glaubst du, dass Buy and Hold weiter funktioniert und das ETF weiter funktionieren wird?
Ja, ich bräuchte jetzt ein paar Aussagen von dir dazu, wie du zu dem Thema kommst, weil das so kann ich schwer bewerten, aber ich.
Naja, von was für einem Szenario gehst du aus, dass KI jetzt einmal Software killt? Ich meine, deswegen bist du dir ziemlich sicher, glaube ich.
Ja, also Kill, das wird sukzessive abgebaut, KI wird übernehmen. Also wir sehen es mit OpenClaw absolut disruptiv, wie das Agenten managt und nicht nur LLMs managt, sondern eigene KI-Agenten managt. Und dementsprechend gehe ich bei Software as a Service schon von einem sehr, sehr tiefen Fall aus. Und dass es auch bestehende, etablierte Modelle stark angreifen wird in der Zukunft. Das ist mein Basisszenario.
Ja, aber warum soll es bei Software as a Service dann aufhören? Warum soll es nicht auch Banken treffen dann? Bank braucht auch kein Mensch mehr.
Na, ja. Software as a Service, der erste Punkt.
Ja, das der erste, genau. Ja. Aber wenn das weiter passiert, dann verkauft ihr alles ab. Und wenn alles abverkauft, dann kommt nämlich die große Gefahr meiner Meinung nach, und das ist der letzte Sneak Peek, den ich hier kostenlos gebe, alle anderen müssen einfach bei einer Stunde Freiheit sich anmelden, ist schlicht und einfach, dass wenn jetzt die Software abverkauft, wenn die Banken abverkaufen, wenn das alles abverkauft, weil ein Agent, und was ein Agent schon macht, und das ist cool, du hast die Friction-Modelle nicht mehr, ja? Wann hast du das letzte Mal deinen Stromanbieter gewechselt? Wann hast du das letzte Mal deinen Handyvertrag gewechselt? Wenn ein Agent für... Bitte?
Jedes Jahr wechsle ich meinen Stromanbieter.
Ah, du bist ja krank, aber jetzt ja bald. Oder du hast zu viel Zeit. Ich sage, du hast zu viel Zeit. Aber es ist halt einfach so, dass viele einfach auf den Verträgen sitzen, weil sie zu faul sind, das regelmäßig zu kontrollieren. Wenn du jetzt einen Agent hast, der jedes Monat von mir oder fast täglich deine Handytarife kontrolliert und immer den günstigsten für dich auswählt, dann was passiert dann? Dann kommen wir in ein deflationäres Szenario definitiv.
Ja, aber da gibt es ja Bindefristen bei den Verträgen.
Ja, noch. Aber das ist ein Jahr oder zwei Jahre. Ne? Fertig. Ja. Also selbst wenn das immer wieder kommt, du skalierst dich halt runter. Die Anbieter müssen immer günstiger werden, um genau von diesen Bots gefunden zu werden. Sie müssen immer mehr in den Preiskampf gehen. Die Margen sinken dadurch. Ja. Und dadurch verkauft einmal ein Großteil ab. Also wir haben jetzt Telekommunikationsunternehmen, wir haben alle, die im Prinzip davon betroffen sind, verkaufen ab. Die große Masse verkauft ihre ETFs. Das ist für mich ein Brandbeschleuniger. Ja. Könnte einer sein. Ja, jetzt bin ich mal der Schwarzmaler hier. Und dann, was passiert dann? Dann stehen wir vor einem Börsencrash, vor einem großen. Und das heißt,
ich müsste eigentlich wie Kevin allein zu Hause mit Colin Kalkin die Hände über den Kopf werfen, schreiend davonlaufen, alle meine ETFs verkaufen.
Nein, das sage ich nicht, um Gottes Willen. Nein, du sollst nicht alle deine, niemand soll alle seine ETS verkaufen. Das ist ja nur ein Szenario. Ja, das ist nur ein Szenario. Das ist auch definitiv mal, wie gesagt, ich bin mehr an der bullischen Seite und ich werde das auch aufdröseln, warum ich mehr an der bullischen Seite bin, morgen im Meetup. Und es ist definitiv aber trotzdem so, also eins möchte ich auch denken. Ich habe mich wirklich intensiv mit dem Thema diese Woche beschäftigt. Ich habe wirklich intensiv mich auch mit KI unterhalten und auch die KI gefragt, mehrere Modelle, was ihr Basisszenario ist. Werde ich auch morgen aufdröseln. Und es ist definitiv noch nicht zu Ende gedacht. Also mir schweben noch so viele Fragen im Kopf herum. Wenn du dich mit diesem Thema, wenn du diese Büchse der Pandora sozusagen einmal aufmachst, da kannst du nicht mehr aufhören. Also ich habe diese Woche literally, du weißt es, ich gehe jeden Tag zumindest einmal ins Café und bilde mich dort eine Stunde weiter. Ich habe diese Woche jeden Tag nicht nur einen Americano getrunken, sondern zwei und habe nicht aufhören können, mich mit KI zu unterhalten, mir Gedanken drüber zu machen, mir Notizen zu machen und so weiter. Und ich habe das jetzt mal als Zwischensammelsurium, werde ich morgen präsentieren mal. Und ich glaube, mein Basisszenario ist ein anderes. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Massenarbeitslosigkeit haben. Ich gehe nicht davon aus, dass wir der ETF als Brandbeschleuniger wirken und so weiter. Aber wenn es so kommen sollte, dann muss man halt agil sein. Und ich glaube, Agilität ist etwas für die Zukunft, was extrem wichtig ist, dass du halt nicht sagst, ich halte meinen MSCI World bis in alle Ewigkeiten, sondern dass du halt dann vielleicht doch auch irgendwann reagieren musst und sagen musst, entweder ich sichere ihn ab, komplett, ja, was man ja auch im Zero Hedge zum Beispiel machen, klarerweise. Das ist die zweite Möglichkeit, dass ich Absicherungen mache. Aber ich kann, glaube ich, in der nächsten Zeit nicht mehr unabgesichert ein Langfristdepot haben. Das ist für mich, glaube ich, wird eine schwierige Zeit. Aber ja.
Sehr spannend. Die Frage ist halt Agilität. Wie soll das ein 0815 Neo-Investor entscheiden, wie er diese Agilität einsetzt? Ne? Also
ja.
Der passive Ansatz ist ja deshalb so gut, weil du eben keine Entscheidungen treffen musst. Ne?
Ja, absolut. Und deswegen kann es natürlich sein, wie gesagt, das ist nicht mein Basisszenario. Ich möchte das nochmal erwähnen. Ich will jetzt niemanden auffordern, da sein MSCI World oder was auch immer er hat, auf den Markt zu werfen. Ich mache es ja selber mit meinem auch nicht. Aber ja, du hast alles schon verkauft. Das ist unfassbar. Du bist ein Allesverkäufer. Du bist das Gegenteil von beide Tipp, bist du. Beide top, na, selten top. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube halt schon, dass es, und da hast du vollkommen recht, also es wird sich auch in der Mittelschicht meiner Meinung nach, und das wird schon passieren, die Spreu vom Weizen trennen. Weil genauso wie die KI all jene disruptieren wird und all jene Jobs kosten wird, die nicht bereit sind, sich mit KI zu beschäftigen, in vielen Branchen zumindest, genauso wird die finanzielle Freiheit nur noch denen vorbehalten werden, und das glaube ich schon, dass das kommen wird, nicht in den nächsten Wochen und Monaten, um Gottes Willen, die sich intensiv mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Und deswegen haben wir ja auch eine Stunde Freiheit zum Beispiel gegründet, weil dort kann man begleitet werden von den verschiedenen Hub-Experten in den verschiedenen Bereichen. Und wer das jetzt nicht macht, ja, wer sich weiter glaubt, der kann an einen ETF anspannen. Wie gesagt, mein Basisszenario, da können Sie ruhig schlafen. In meinem Nicht-Basisszenario, also in meinem zweitwahrscheinlichsten Szenario, können ETF-Halter nicht mehr gut schlafen. Man muss halt dann schauen, was sich entwickelt, und man muss das wirklich immer im Blick haben, meiner Meinung nach. Anders wird es nicht funktionieren.
Ja, ich glaube, die ganze Welt wird sich teilweise neu ordnen. Wir sind halt wirklich an einem ganz wichtigen Punkt in der Geschichte angekommen. Ich möchte jetzt nicht komplett übertreiben mit der Entwicklung der Dampfmaschine oder so, aber die Erfindung des Internets. Wir sind halt jetzt in der Evolutionsstufe, da auch wirklich einen Schritt weiter nach vorne. Es werden sich andere Use Cases entwickeln, es werden sich komplett andere Firmen entwickeln, es werden die Karten ganz neu gemischt. Old Economy wird da weiter abgestraft werden. Es verschiebt sich alles zunehmend in den digitalen Raum, und das wird das Ganze weiter beschleunigen. Es gibt in 2 Jahren wahrscheinlich Anwendungen, die es heute nicht gegeben hat, und einige wahrscheinlich. Und man muss halt immer auch im Gedächtnis behalten, dass diese digitale Revolution exponentiell ist. Also alles, was heute entwickelt wird, ist ja dann die Basis, mit der man weiterentwickeln kann für morgen. Und man braucht sich nur die Entwicklung des Computers anschauen. Also wie Computer im Jahr 2000 ausgesehen haben und wie sie heute aussehen zum Beispiel. Es geht alles viel schneller, viel rasanter, und das wird das Ganze nochmal weiter beschleunigen in allen möglichen Sektoren, und es wird disruptiv sein. Das habe ich von Anfang an gesagt, wie ich das Programm OpenClaw gesehen habe. Es wird disruptiv, und ich bin sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Ja.
Ja, und du hast jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt für mich angesprochen. Ich muss es jetzt schnell mal nebenbei die KI befragen. Wann waren die letzten industriellen Revolutionen? Weil du hast angesprochen, dass sich das alles extrem beschleunigt. Und genau das ist ja auch in meinem Zeit- und Selbstmanagement-Business was ich extrem, extrem mache. Wir hatten die erste Revolution, war sozusagen die Mechanisierung, Dampfmaschine, Wasserkraft und mechanische Webstühle. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Ja. Dann erst am Beginn des 20. Jahrhunderts kam die Elektrifizierung. Das heißt, der nächste Schritt, die Leute hatten wahnsinnig viel Zeit, sich mit den neuen Bedingungen einzustellen. Dann 1970er Jahre schon die Digitalisierung. Dann 2011 die Vernetzung, Industrie 4.0, Internet of Things und dergleichen mehr. Und jetzt aktuell die Mensch-Maschine-Kollaboration, KI und so weiter. Also es wird halt immer schneller. Wir haben die ersten drei vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zu den 1970er Jahren waren die ersten drei Revolutionen. Und dann 1970, 2011, nicht mal 50 Jahre, 2011, heute nicht mal 20 oder ein bisschen über 20 Jahre. Das ist halt, nicht einmal 20 Jahre, ich kann schon immer rechnen, 15 Jahre. Also es wird halt immer schneller und schneller. Und das ist genau das, was du sagst. Das Problem ist, und das sage ich auch in meinen Zeit- und Selbstmanagement-Keynotes immer, das, was wir haben, wir Menschen, also unsere Augen, unser Mund, unsere Ohren und unser Gehirn, hat sich null verändert in dieser Zeit de facto. Ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht. Und deswegen tun wir uns so schwer damit. Ja. Und deswegen wird der Mensch wahrscheinlich auch ein Bremser bleiben in der Technologie. Aber wird spannend, und ich bin gespannt, was du, wenn du meine Herleitung sozusagen kennst, wie sich das für dich dann darstellt in Prozenten. Ich werde übrigens morgen auch für diejenigen, die dabei sind beim Meetup in Wien, ich werde morgen übrigens die Wahrscheinlichkeiten abfragen. Also ich werde mit dem Worst-Case-Szenario beginnen, werde fragen, wie wahrscheinlich schätzt ihr das an, werde mit dem Best-Case-Szenario beginnen, und dann werde ich mein wahrscheinlichstes Szenario präsentieren, und dann bin ich gespannt, was da rauskommt.
Ja, also wie du richtig sagst, die Schritte werden immer kürzer, und wie gesagt, also die Erfindung des Internets ist jetzt noch nicht so lange her, wenn man das auf der großen Skala sieht, und ich denke, dass wir damit OpenClaw jetzt die nächste Türe zur Evolutionsstufe quasi, oder Evolutionsstufe ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber industriellen Revolutionsstufe aufgestoßen haben, und die nächste disruptive Entwicklung ist dann wahrscheinlich nur mehr 10 oder vielleicht sogar nur mehr 5 Jahre entfernt, und so baut das aufeinander auf, und es wird immer schneller.
Ganz genau so ist es. Damit nehmen wir Tempo raus und gehen zur nächsten Frage. Zu einer sehr, sehr langweiligen Geschichte. Du hast gegähnt, als ich es dir gesagt habe. So richtig provokant gegähnt, ja? Nein, Spaß. Wir gehen nämlich zum Dividendenfrühling. Allianz und Münchner Rück. In den letzten 3 Tagen kamen die Dividendenvorschläge für 2026 und wir sehen hier massive Erhöhungen. Sie schütten mittlerweile Rekordbeträge aus. Teilweise liegen die Dividendenrenditen stabil über 5%, was ja spannend ist, weil am Taggeldkonto bekomme ich das nicht. Mit Staatsanleihen bekomme ich das nicht. Meine Frage, die sich hier daraus stellt oder die ich dir stellen will, A, wissen Sie mit Ihrem Geld nichts mehr Besseres anzufangen und zahlen deswegen Rekorddividenden oder B, brummt das Business einfach dermaßen stark und C, wird die KI nicht auch Versicherungen disruptieren?
Ja, wird sie zum Teil. Ich glaube trotzdem, dass das Versicherungsgeschäft jetzt gerade boomt. Ich denke aber, dass das auch, wie du richtig sagst, auf der Abschlussliste steht von KI. Es sind jetzt gerade, glaube ich, gute Zeiten für Versicherer, aber ich glaube, dass das relativ schnell ein Ende finden wird.
Würdest du jetzt sagen, 5% Dividendenrendite nehme ich mit, ich kaufe eine Allianz, kaufe eine München Rück?
Würde ich nicht machen, weil du musst halt auch immer sagen, dass du bei Aktieninvestment zusätzlich das unternehmerische Risiko hast, was du halt immer hast. Und das ist halt natürlich ein sehr defensiver, antizyklischer Titel, keine Frage. Langweilig, deshalb habe ich auch gegähnt vorher im Vorgespräch, weil es einfach für mich einfach zu langweilig ist. Aber 5% kriege ich woanders auch. Da würde ich halt eher jetzt 5% bei einem Ölkonzern nehmen als bei einem Rückversicherer. Oder das ist für mich halt spannender.
Und okay.
Ja.
Ja, hinterlasst uns gar einen euren Take. Ich habe keinen. Ich bin weder bei Allianz noch München Rück direkt beteiligt. Ich habe es auch nicht vor. Aber es sind natürlich schon Dividendenrenditen, die für Dividenden. Ich bin auch nicht der klassische Dividenden. Also ich bin definitiv kein. Ich habe kein Dividendendepot oder ähnlich. Ich habe schon 1-2 Dividendentitel im Depot, aber auch da erwarte ich eigentlich Wachstum und nicht nur Dividende. Deswegen bin ich da nicht dran beteiligt. Aber für Leute, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, kann es definitiv spannend sein, mal diese Märkte zu nutzen. Ich sehe jetzt auch nicht das große Rückschlagsrisiko hier, aber ja, definitiv spannend. Ja. Gut, und bevor wir dann zu deinen spannenden Edelmetallaktien gehen, haben wir noch ein langweiliges Thema, und zwar Sektorrotation. Gar nicht so langweilig. Weg von Tech hin zu Old Economy. Kann das in nächster Zeit passieren? Also Old Economy im Sinne von zum Beispiel einer E.ON oder nehmen wir einfach Infrastrukturanbieter wie Energieversorger zum Beispiel oder aber auch wie zum Beispiel Heidelberg Materials, die auch gut performt haben diese Woche. Also ist es eher der Weg zurück jetzt in Infrastrukturhersteller und weg von Technologie? Siehst du das in irgendeiner Art und Weise?
Ja, das sehe ich aber nicht als Trade, sondern als zyklisches Top von Technologie. Wir sind 15 Jahre im Bullenmarkt oder weiß ich nicht, seit 2008 auf jeden Fall im Bullenmarkt mit einem kurzen Dip bei Corona und einmal kurz bei Liberation Day. Aber sonst laufen wir straight up seit vielen Jahren. Und es wird hier Zeit für eine größere langfristige Korrektur. Und vielleicht ist eben mit OpenClaw hier was Disruptives erfunden worden, was diesen Technologieabschwung anstößt. Und das werden wir sehen. Und wenn das passiert, dann gibt es einen antizyklischen Rotationszyklus in Old Economy, beziehungsweise nicht in Old Economy, aber in antizyklische Assets, wo halt viel Old Economy dabei ist, eben wie Versorger zum Beispiel, wie Consumer Staples, wie nicht zyklische Konsumgüter etc. Denke ich schon, dass die da die Safe Bet sein werden und natürlich Edelmetalle. Also denke ich, dass da auch wieder den Bid bekommen werden in so einer Situation.
Absolut. Dann gehen wir rüber zu den Edelmetallen. Gold stabilisiert sich super über 500 die ganze Woche über, ist da aber jetzt seitwärts tendiert. Silber ist an der Nähe deiner Ausbruchszone, die glaube ich bei 92,50 sowas liegt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und Platinum performt die Woche alles aus mit einem Plus, ich weiß gar nicht, in der Woche. Warte, schauen wir mal, derweil einmal zumindest. Wir haben ja auch diese Woche mit einem Plus von 8,84%. Ja, Chart kann ich gerne einblenden. Machen wir den Wochenchart hier. Also Silber hat diese Woche ein Plus von, Silber performt aus, 9,40. Platinum, schaut nur die Kerze größer aus, 8,84. Und dann schauen wir uns noch Kupfer an, weil die waren diese Woche auch extrem stark oder sind stark, 4,76% Plus. Also ja, es geht in Richtung der oberen Zonen, die wir beide eigentlich haben. Also ich sehe bei Silber auch die obere Zone bei 92,50. Erzähl ein bisschen was zu den Edelmetallen.
Ja, also wir haben ja jetzt diese Short-Squeeze-Thematik, wir haben Kontraktwechsel heute, beziehungsweise morgen, heute First Notice Day. Man muss halt ankündigen, wer für physische Auslieferung ansteht vom März-Kontrakt. Und wir hatten gestern einen Glitch bei der Chicago Mercantile Exchange, bei der CME Group, die quasi die Muttergesellschaft der COMEX ist. Und da wurde der Handel der Metalle für 105 Minuten ausgesetzt. Für alle Metalle und für Natural Gas Futures. Und ein Schelm, wer Böses denkt, wir öffnen also das Trading wieder und auf einmal geht es rasant bergab, 3,5% respektive 4% im Silber. Und es werden 31.000 Futures-Kontrakte auf den Markt geworfen, um diesen Sell-off hier voranzutreiben. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 31.000 Futures-Kontrakte bedeuten 150 Millionen Unzen Silber, die repräsentiert werden durch diese Kontrakte. Und die werden innerhalb von 15 Minuten auf den Markt geworfen. Da muss ich halt die Frage stellen, wer hat 150 Millionen Unzen Silber im Keller, wenn es physisch nicht geliefert werden kann? Die COMEX hat, während sie geschlossen hatte, ausgesendet, dass nicht physisch geliefert werden kann, dass Kontrakte Cash Settlement beantragen müssen, beziehungsweise das gerollt werden muss. Und finde ich halt ein Thema, was man untersuchen muss. Wie kann man 31.000 Kontrakte auf einmal auf den Markt werfen? Als Market Order, bitte. Jeder, der sich mit Orderbüchern auskennt oder ein bisschen mit Trading beschäftigt, weiß, dass man keine großen Positionen in illiquide Märkte abstößt, weil man dann das ganze Orderbuch leer räumt und nichts anderes ist dort passiert. Wenn ich 20% der Weltjahres-Silberproduktion in 15 Minuten auf den Markt werfe, was soll passieren? Natürlich fällt der Preis. Das ist überhaupt, braucht man gar nicht diskutieren. Und die andere Frage ist, wer hat 150 Millionen Unzen Silber im Keller liegen, die diese Verträge hinten decken und kann diese in den Markt abverkaufen? Ich sage niemand. Dementsprechend muss man hier logischerweise davon ausgehen, dass das ungedeckte Silberverträge sind, einfach nur Papier in den Markt wirft und bedeutet einfach, dass man hier Silber verkauft, was man nicht hat. Ich spreche absolut von Marktmanipulation. Die CFTC interessiert es einfach nicht. Die Commodities Futures and Trading Commission, die hier die Aufsicht haben sollte, die interessiert es aber schon lange nicht. Es gibt schon so viele Nachweise für Spoofing-Attacken, für alle möglichen Manipulationsthemen von Großbanken. Am Ende wird es auf die physische Unze ankommen, weil Tesla keine Batterien bauen kann aus Futures-Kontrakten, weil Siemens und Sony keine Handys bauen können aus Futures-Kontrakten und auch keine Solarpaneele bauen können aus Futures-Kontrakten. Und dementsprechend wird es die physische Unze brauchen. Und wenn jetzt schon im März nicht geliefert werden konnte und Cash gesettelt werden muss, beziehungsweise gerollt werden muss, dann wird die nächste Frage irgendwann aus der Industrie kommen, wer hat noch eine physische Unze auslieferbar? Wir brauchen sie nämlich. Und wenn du kurz bei mir einblendest, gerne, dann habe ich ja aufgeschlagen von der CME Group. Also ich
warte, Dominik, wir müssen noch bitte freigeben. Ja, das haben wir jetzt vergessen.
Dann habe ich hier aufgeschlagen, dass Open Interest an der Chicago Mercantile Exchange und der CME Group für Silber. Und man sieht hier, für den März-Kontrakt sieht man at close nur mehr 6.000 Kontrakte offen. Das bedeutet, das sind 30 Millionen Unzen physisches Silber, die hier zur Auslieferung stehen, so wie es ausschaut. Es wurden gestern nochmal 4.000 Kontrakte gerollt. Es waren vorgestern 20.000 Kontrakte und am Tag davor waren es noch 50.000 Kontrakte. Man sieht aber auch hier, wohin es gerollt ist, und zwar von diesen 4.000 Kontrakten, die aufgelöst wurden für March, wurden 2.000 nur gerollt in den Mai und die restlichen wurden halt dann Cash gesettelt, so wie es aussieht, OTC. Wir sehen aber hier im Mai-Kontrakt schon den nächsten großen, auf uns zukommenden Berg an Open Interest. Wir sehen hier 77.000, 78.000 Kontrakte, was respektive 350, 360 Millionen Unzen physisches Silber repräsentiert und in der COMEX lagern. Stand heute 86 Millionen Unzen im Registered-Bestand, der frei zur Verfügung auslieferbar ist. Dieser wird halt jetzt um diese 30 Millionen Unzen, die hier ausliefern wollen, anscheinend reduziert. Bedeutet halt, dass noch 50 Millionen Unzen in der COMEX offiziell liegen und dass hier wieder 350 Millionen im Mai-Kontrakt auf uns zurollen. Man hat das Problem nach hinten verschoben, man hat einen Teil außer natürlich Over-the-Counter Cash gesettelt. Das Problem ist nicht behoben. Die Nachfrage ist weit größer als das Angebot, das es physisch gibt. Und wie gesagt, die Industrie wird die physische Unze brauchen am Ende.
So ist es, das definitiv. Und das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Ich bin ja heute eh bei dir. Ich werde mal in deinem Keller schauen, wie viele Unzen da liegen. Schauen wir mal, ob wir die anderen 30 Millionen finden.
Ja, ich habe sicher 150 Millionen Unzen im Keller liegen.
Wahrscheinlich. Ja, deswegen, ja, schauen wir mal. Genau. Super. Ja, also sehr, sehr cool. Hast du sonst irgendeinen Take zu Platinum, zu Kupfer? Ich bin kupferbullisch, definitiv, muss ich sagen. Solange wir nicht in eine Rezession fallen. Ja, wir sind auch an Kupferminenaktien logischerweise beteiligt. Hast du zu Kupfer einen Take? Weil Kupfer für mich, wenn ich es kurz einblenden darf, charttechnisch gerade mega spannend ausschaut auch. Also wir haben hier diesen durchaus kurzfristigen Widerstandsunterstützungsniveau, wo wir hier immer wieder in letzter Zeit davon abgeprallt sind. Wir sind einmal ganz kurz auf Schlusskursbasis drüber gewesen hier bei dieser Kerze, aber sonst immer wieder abverkauft. Und genau da stehen wir jetzt wieder. Was man aber bei allen Edelmetallen sagen muss, die Umsätze sind momentan extrem gering. Also egal, ob man sich, schauen wir es uns vielleicht ganz kurz bei allen an. Gold ist so ein bisschen vielleicht, nicht einmal Gold. Wir sind da relativ tief. Man kommt aus hohen Niveaus, ja, aber wir sind doch relativ tief bei Gold. Wir sind relativ tief bei Silber hier. Wir sind relativ tief auch bei Platinum, wobei Platinum zumindest an den Durchschnitt rangekommen ist jetzt bei dem Anstieg. Und wir sind auch bei Kupfer jetzt nicht besonders hoch, wobei Kupfer doch eher, wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, da kommt man schon wieder langsam hin. Wie ist dein Take zu Kupfer und zu den Umsätzen? Hast du da eine Meinung dazu?
Ich sehe es eigentlich genau gleich wie du. Also ich bin generell auch kupferbullisch, ich bin generell alle Rohstoffe bullisch jetzt übergeordnet, weil ich halt sage, wir sind in einem Commodity-Supercycle, also wir sind in einem Rohstoff-Superzyklus drinnen und denke, dass der auch noch an seinem Anfang steht. Kupfer bin ich deshalb bullisch, weil wir halt in der Entwicklung von Technologie einfach in der Bestromung wieder weiter vorankommen. Wir bauen die ganzen Rechenzentren etc. Die Welt wird immer weiter digitalisiert, dazu braucht es Kupfer. Und wie du richtig sagst, ein Abschwungsszenario wäre dann eben eine Rezession. Entweder eine Rezession in den USA, die sich meiner Ansicht nach aber auch schon abzeichnet, mit den Arbeitsmarktdaten beziehungsweise mit den Konjunkturzahlen. Könnte wir da in eine Rezession oder in ein rezessives Umfeld in den USA laufen, stagflatorisches Umfeld, was dann wieder negativ für konjunkturpositive Metalle wäre, wie es eben Kupfer ist, heißt ja nicht umsonst Dr. Copper, der die Konjunktur vorhersagt. Und das muss man halt immer im Auge behalten, wie läuft die Wirtschaft, wie du ganz, ganz richtig gesagt hast, eine Rezession wäre hier natürlich hart für Kupfer, generell übergeordnet, mittelfristig, langfristig bin ich bullisch Kupfer. Und denke auch, dass wir da steigende Preise sehen werden. Platinum sehe ich jetzt nicht als losgelöstes Metall, sondern im Windschatten von den beiden größeren Geschwistern, Gold und Silber, und halt als volatileres Geschwisterchen, das sich da einfach nur in der Amplitude höher bewegt, aber die Richtung die gleiche mitmacht, weil die industrielle Anwendung für mich jetzt nicht so interessant ist von Platinum.
Ja, ich finde es gar nicht uninteressant, aber ja, hast natürlich recht, ganz klar. So ist es. Gut, Dominik, lass uns noch einen letzten Blick auf Bitcoin werfen. Ich zeige zuerst mal die Charts hier. Keine Sorge, die Podcast-Hörer versäumen nicht besonders viel. Wir bewegen uns bei allen in letzter Zeit in einer schönen Box. Also eigentlich seit Anfang Februar durchgehend in einer Box. Jetzt kamen große Umsätze rein in Bitcoin mit einem Schwung nach oben. Das war, wann war es? Am Mittwoch, glaube ich. Ja, Mittwoch mit einem Plus von 6,15%. Wir sind aber nach wie vor in der Box. Mein Take ist jetzt, je länger wir hier oben bleiben und je länger wir hier nicht weiter abverkaufen, umso wahrscheinlicher wird für mich ein Ausbruch nach oben. Noch würde ich es aber nicht so weit sehen. Ich würde schon noch die 55.000 gerne sehen, weil das wäre mein Kaufniveau, mein erstes. Wenn jetzt wirklich der Ausbruch nach oben kommen sollte, dann muss ich mir das vielleicht meine Szenarien nochmal durchdenken. Aber ja, das ist Bitcoin, Ethereum, eigentlich braucht man nicht viel reden, ein ähnliches Bild, und Solana macht ebenfalls ein ähnliches Bild. Also alle sind so im Seitwärtstrend. Was ist dein Take zu den Kryptos, Dominik? Hast du einen?
Ja, habe ich einen. Es ist wieder sehr, sehr viel geschrieben derzeit zu State Street, die den Preis manipuliert haben von Bitcoin, also einen Algorithmus geschrieben hatten, der jeden Tag um 8 Uhr in der Früh Bitcoin verkauft. Amerikanische Zeit, also bei uns bei Börseneröffnung quasi, die da quasi in den ersten Stunden immer den Bitcoin verkaufen und dementsprechend den Preis drücken und den Markt manipulieren. Das ist jetzt aufgeflogen, das ist real, das ist so, der Markt wurde manipuliert. Und da kann ich nur sagen, herzlich willkommen in der klassischen Finanzbranche. an alle Bitcoinistas, weil man hat immer groß geschrien, die Institutionellen nehmen jetzt Bitcoin auf, jetzt kommen die ETFs drauf, das ist alles super toll, willkommen in den manipulierten Märkten. Das so viel kann ich dazu sagen, weil mit dem leben wir an den klassischen Märkten, speziell an den Edelmetallmärkten schon ewig lang. Und da habe ich immer gesagt, ich finde das absolut schrecklich, weil die Grundidee von Bitcoin war, die Banken außen vor zu lassen, die klassische Finanzindustrie außen vor zu lassen. Und du weißt, ich präge da immer einen sehr, sehr provokativen Satz, und zwar, dass Bitcoin seitdem es die ETFs und seitdem das die klassische Finanz aufgenommen hat, sage ich immer, Bitcoin ist die Hure der klassischen Finanz. Und das mag provokativ sein, aber genauso ist es.
Ja, bin ich bei dir. Also ich kenne keinen Kapitalmarkt, der frei zugänglich ist, der nicht manipuliert ist. Insofern, ja, der eine mehr, der andere weniger, da hast du natürlich vollkommen recht, aber das ist einfach so, damit muss man sich abfinden. Man muss das als Investor einfach als gegeben annehmen, auch wenn es bitter ist und moralisch verwerflich ist und alles, keine Frage, aber man muss sich einfach damit abfinden. Und wir haben ja, glaube ich, auch gestern oder vorgestern ein bisschen eine Diskussion gehabt zu dem Thema, wo ich einfach gesagt habe, du musst das einfach einberechnen, und wenn du dann abgezockt wirst von den Großen, ist es überhaupt kein Thema. Plus die Großen, man hat ihnen halt ihr Lieblingsspielzeug weggenommen oder ihren Lieblingsvorteil oder ihren großen Vorteil weggenommen sozusagen, das war immer der Informationsvorsprung, den sie hatten. Der schmilzt halt für mich dahin, und deswegen müssen sie halt zu immer dreisteren Mitteln greifen, und das sind wirklich mittlerweile sehr dreiste Mittel, zu denen sie greifen, auch das sieht man ja auch am Silbermarkt und ähnliches, um diesen Vorsprung halt noch irgendwie halten zu können, weil sonst, ob du heute 17 Analysten hast, die dann schnell in ein Kämmerchen verschwinden und einen Geschäftsbericht und die neuesten Zahlen von Nvidia zerlegen, oder ob du es die KI zerlegen machst, das macht keinen Unterschied mehr. Es kostet den Einzelnen genau die gleiche Zeit wie einem großen Unternehmen. Vielleicht die High-Frequency-Trader noch mit ihren Mikrosekunden, wo sie vielleicht Vorsprung haben, aber sonst ist das weg. Und deswegen, glaube ich, müssen sie einfach zu anderen Mitteln greifen, und genau das sieht man da auch.
Ja, ich gebe dir recht. Es nimmt neue Amplituden, neue Größenordnungen an. Sie müssen zu anderen Mitteln greifen. Ich muss nur die Frage stellen, und die muss ich stellen dürfen, ab wann sind Märkte nur manipuliert, unter Anführungszeichen, und ab wann sind sie dysfunktional? Ab wann tritt die Dysfunktionalität ein? Ab wann ist es kein Markt mehr? Weil wenn ich in klassischen normalen Märkten gibt's sowas wie Circuit Breakers, du weißt das, wenn Preise zu volatil sind, 10% steigen, Limit Up, Limit Down nennt man das auch im Fachjargon, dann werden Assets vom Handel ausgesetzt. Das passiert fast täglich in verschiedenen Unterkategorien. Und dann muss ich sagen, wenn wir eine Amplitude von 10% haben, dann sollten diese Circuit Breakers auch ziehen. Die sind auch festgeschrieben an den Handelsplätzen, dass die so zu etablieren sind. Und dann sehe ich 37% Tageskerzen im physischen Silber oder am Silbermarkt. Und da muss ich die Frage stellen dürfen, ist der Markt überhaupt noch funktional? Weil das ist eine absolute Katastrophe in meiner Augen.
Gibt es eigentlich am Silbermarkt nicht die Dig-Up-Regel? Anscheinend nicht, gell?
Ja, natürlich gibt es die.
Ah ja, aber die habe ich dort noch nie gesehen. Okay. Ja. Naja, wir haben...
So, es wird jetzt da nach oben hin wird gestoppt. Man hat technische Fehler an der Commodities Exchange, wenn der Preis nach oben gappen will oder wenn viel Volumen in den Markt kommt, dann hat man auf einmal technische Takeouts, und nach unten lässt man es laufen mit -37%, und das ist einfach nicht akzeptabel.
Ja, so ist es. Jo, damit hätten wir, glaube ich, unsere Themen für heute durch. Dominik, hast du noch irgendwas am Schirm?
Nein, wieder ein nettes Gespräch mit dir.
Ja, hat mich auch gefreut. Wir sehen uns ja heute Abend bald wieder. Und ja, für alle jene, die noch aufs Meetup kommen wollen, in Wien sind wir jetzt am Samstag, also an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, sozusagen. Wer nicht aus Wien ist, der kann sehr, sehr gerne am Mittwoch nach Hamburg kommen. Um 18 Uhr sind wir da. Wir werden das alles natürlich auch noch verlinken, beziehungsweise haben wir auch noch ein Meetup am...
18.03. in Salzburg.
Danke, 18.03. in Salzburg, und im April haben wir dann noch am 16. April in Köln ein Meetup. Da freuen wir uns, wenn ihr auch hinkommt. Plus eine Stunde Freiheit, wenn ihr nicht verpassen wollt zu meinem Take. Sehr, sehr gerne. Den Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Damit sage ich dir, lieber Dominik, vielen Dank. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderschöne Woche. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und ja, alles Gute. Ciao, ciao.